Hebräer 10. Wir haben den ganzen Abschnitt, Vers 19 bis 39. Das haben Sie Bibeln, brauchen Sie noch, sind genügend auch im Hause. Das Bekenntnis der Hoffnung. Sie wissen, dass im biblischen Wort dies ein ganz gefüllter Begriff ist von der Hoffnung. Das ist etwas Gewisses, nicht so was Unsicheres, wie es bei uns im Sprachgebrauch immer ist, sondern dass ein Mensch Zukunft hat und seinen Weg richtig gehen kann. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat, die Hoffnung, der sie uns zugesagt, der sie uns versprochen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen. Der Wolfgang Dück war ja so ein origineller Evangelist, der war ja im Zuchthaus zu Jesus gekommen. Ganz gestrandetes Leben und war dann so ein origineller Mann, der hat dann an dieser Stelle immer gesagt, wir sollen die Versammlungen nicht verlassen, aber das Sammeln sollen wir lassen, weil in der Kirche oft so viel gesammelt wird. Das Sammeln sollen wir lassen, aber nicht versammeln. Sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden. Sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe habt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Der letzte Vers hat eine ganz große Rolle gespielt in dem Kirchenkampf gegen den Einfluss der Nazi-Ideologie. Der hat ja in der Kirche ganz massiv im Jahr 34 schon begonnen, war ein Wort, das Landesbischof Wurm immer sehr oft gebraucht hat. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Es geht jetzt darum, dass wir stehen und bekennen. Wir sehen in diesem Abschnitt das Problem, dass Christen nach einer gewissen Zeit meist sehr träge werden im Glauben. Und deshalb sehen wir ganz am Schluss noch einmal von Vers 32 ab die Erinnerung, wie war der Christenstand einmal im Original. Welch eine Freude, welch ein Zupacken, welch eine Entschlossenheit. Ich weiß nicht, was Sie sich vorstellen, wenn Sie an einen Christen denken. Ist ja ganz schlimm für unsere jungen Leute, wenn sie nur Vorbilder haben, sondern das alles so vertrottelt, versabbert und müde, wo wir gerade Christen erleben, dass das Evangelium etwas für aktive Leute ist, zum Zupacken, zum Leben. Mich hat das immer wieder gelockt, auch Biografien zu lesen, Geschichten zu hören. Ich denke überhaupt, das ist etwas Wichtiges, dass junge Leute Beispiele des Glaubens einmal lesen. Ich habe mich jetzt ein wenig vorbereitet auf unsere Türkei-Reise, wenn man das da mal sieht, was da der Polycarp von Smyrna in Izmir, was die da bekannt haben, der ersten Generation, noch hoch im Alter. Ich kann doch von meinem Glauben nicht lassen, wie das eine so gewisse und fröhliche Sache war, unter dem Druck, wir haben am Sonntag von der Domitian-Verfolgung gesprochen, die den Johannes, den Apostel, getroffen hat, in Ephesus. Was waren das für Leute? Und die haben wir in unseren Zeiten auch. Viele von ihnen haben ja das Schicksal mitgetragen, wie wir konkret und namentlich für solche Inhaftierten in Russland gebetet haben. Und ich bin sehr erregt, wenn ich dran denke, was über unsere Mitchristen in Indonesien hereingebrochen ist. Viel dummes Zeug, was in der Zeitung gesprochen wird. Ich weiß, wo wir mit unseren indonesischen Christen in Kontakt waren, war immer bloß halt den Atem an, keinen Anlass geben. Der Islam ist unberechenbar, wenn er losschlägt. Also hier werden ja andere Dinge über den Islam verbreitet, aber wo Sie in der Welt den Islam kennen, ist das immer ein Tanz auf dem Vulkan. Und Indonesien hat sehr viele Christen, die aus dem Islam gekommen sind, wo der ganze Hass der Familie drauf liegt. Es gibt keine Tat von Christen in den letzten 20 Jahren, die man hätte hören können, wo Christen irgendwo etwas provoziert haben. Ich habe es nur einmal erlebt in Ostmalaysia. Da war auf eine Moschee, auf die Außenmauer der Moschee, ein Kreuz gemalt. Das war natürlich der Trick, den Christen die Spur zu legen. Aber da war so plump, dass die Polizei die verwischt hat und dann waren es Moslems selber, die das gemacht haben. Dort in Ostmalaysia ist sogar so umgekippt, dass die Mehrzahl der Bevölkerung in demokratischen Wahlen einen christlichen Ministerpräsident für dieses Nordborneo da oben, Sarawak und so weiter, gewählt haben. Denn deshalb ist die Unruhe so groß. Und ich wollte bloß sagen, was das heißt in einer Bekenntnissituation. Denken Sie einmal, ihr habt einen großen Kampf des Leidens erduldet. Das ist immer das Faszinierende, wenn Leute auch dann Jesus treu bleiben, wenn der Preis sehr teuer und kostbar ist. Ich habe mir ein Buch jetzt besorgt von den Salzburgern. Das ist ja erschütternd gewesen, wie man denn die Kinder weggenommen hat. Wie da ihren Salzbund gemacht haben, um des Evangeliums von Jesus willen. Denn ging es nicht um eine Kirche, ging es um die Treue zu Jesus. Wie die dann ausgewandert sind, Soldatenkönig Friedrich Wilhelm hat sie dann geholt nach Ostpreußen zum Kolonisieren. Was waren das für Leute um des Glaubens willen? Jochen Klepper beschrieb es in dem Roman Der Vater, wie da einer vorauslief, der Vorsteher, und bloß die Bibel trug. Das war ihnen so kostbar und wichtig. Und das habe ich als junger Mensch gerne gehört. Wo sind Beispiele, die mir etwas von Werten des Lebens erzählen? Und dann steht da, von den Schmähungen und Bedrängnissen seid ihr zum Schauspiel geworden. Das ist ganz arg schlimm, wenn man durch die Zeitung geschmiert wird, wenn dann Leute verspotten, wenn man dann falsche Anklagen hat. Also glaube, wer es will, dass die katholische Kirche in Jakarta eine Spielhalle betreibt. Sowas kann bloß die Presse berichten, wo die Moslems dagegen gewesen wären. Vielleicht kriegen wir noch die wahren Informationen, was da abläuft. Was ist das, wenn Leute durch dieses durchgehen, durch diesen Mob, der sie lünscht, und die bleiben dabei und sagen, da können wir alles wegnehmen. Und da geht's auch noch weiter. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Einer, der inhaftiert war im Dritten Reich um seines Glaubens willen, hat gesagt, ich habe da erst gemerkt, wie klein mein Christenstand ist und wie eng, weil ich mich immer ärgere über das Unrecht, das mir widerfährt. Aber da steht ja, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Wir können ja in unseren Tagen das Lied von der festen Burg gar nicht mehr singen. Nehmen Sie den Leib gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Wir werden im Ernst bereit. Frau und Kind und Gut und alles, was er hat, herzugeben. Wenn es darum geht, um seines Glaubens willen. Das ist schon toll. Und das alles habt ihr gemacht, weil ihr eine Hoffnung habt. Ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Jetzt, was ist in diesem Christenstand dazwischen gekommen? Jetzt gehen wir mal wieder vor. Was ist dazwischen gekommen, dass es plötzlich zu dieser Krise kam? Ja, dass mit der Trägheit kommt, dass mit unser Glaubensstand wird deshalb immer so müde, weil sich auch sehr viel Falsches einschleicht, das sind sehr viel unrechte Dinge, das Gewissen wird verletzt, steht da dran, das haben wir jetzt oft gehabt. Und deshalb sagt hier das Wort Gottes, wir müssen wieder richtig eintreten. Woran sieht man einen Christenstand? Dass er in einer unmittelbaren persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt. Überall im Neuen Testament das Entscheidende. Geh doch durch diese Türe hindurch in die Gegenwart Gottes. Es ist so etwas Wunderbares, dass jeder Christ unmittelbar mit dem heiligen Gott leben darf. Haben Sie das? Muss doch einmal durch die Türe hindurchgehen. Geh doch hinein. Lebt dort. Für uns besteht ja unser Glaubensleben nicht bloß in irgendwelchen liturgischen Gottesdiensten, sondern in meiner persönlichen Verbundenheit, in dieser Vertrauensbeziehung mit dem ewigen, lebendigen Gott. Durch Jesus Christus haben wir den Zugang. Hier schön beschrieben, in den alten Worten, das ist der Vorhang, durch den wir durchtreten. Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch die Vergebung, die Reinigung unseres Gewissens, sind wir hindurchgetreten, er hat den Vorhang für uns aufgemacht und dann stehen wir bei dem Hohepriester, der für uns betet, und der unser Leben reinigt und heiligt. Unmittelbare Beziehung, lasst uns aufbrechen, hindurchgehen. Jetzt ist schön, am Sonntag beginnt die Adventszeit. Und da spricht man immer wieder auch von der Türe, macht hoch die Tür, die Tor macht weit und so weiter. Es war schön, wenn es uns in der Adventszeit wieder bewusst wird. Gott bereitet uns die Festesfreude. Lasst uns hindurchgehen. Hineingehen zu ihm selber hin, durch die Pforte. Jesus hat das Bild gebraucht von der engen Pforte, durch die man hindurchtritt, die nur wenige Menschen finden, aber in diese Nähe und Gegenwart Gottes. Das ist das Schöne unseres Glaubens, was alles andere aufwiegt. Warum bist du Christ? Weil mir das so groß ist. Gerade hat mir jemand gesagt, das schönste Wort, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich habe eine unmittelbare Beziehung zu Jesus Christus. Ich liebe ihn, ich bin bei ihm. Vers 22, lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben hinzutreten. Besprengt in unseren Herzen, das heißt gereinigt, gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Dann können wir teilhaben am ewigen Gott. Er kann unser Leben erfüllen, er kann durch uns hindurchwirken. Wie kann man eine tote Gemeinde, wie kann man müde gewordene Christen wieder zu Leben aktivieren? Nicht indem man Aktionen macht, sondern indem man ihnen das Heil zeigt. Und von dieser Mitte her, von der Gottesfreude her kommt das Leben, kommt die Aktivität, kommen auch die Taten der Diakonie, der Liebe und des Einsatzes und der Hingabe aus dieser Mitte. Lasst uns hinzutreten. Und dann kommt das Nächste, lasst uns am Bekenntnis halten. Also das Erste war, Glauben erkennt man an dem Leben mit Jesus, am Umgang mit dem auferstandenen Christus. Glauben heißt, morgen, wenn Sie in Ihren Schwierigkeiten drinstecken, auf Jesus blicken, mit ihm rechnen, in seiner Nähe bleiben. Das Gespräch mit ihm soll gar nicht abreißen, Sie sollen auf ihn blicken. Aber das andere ist jetzt, dass wir als Christen auch eine große Ermutigung haben, unseren Weg vorwärts zu laufen. Ja, wir bleiben an dem Bekenntnis der Hoffnung. Was ist denn die Hoffnung? schlägt sich ja um uns her immer die Angst, was kommt morgen, die Bedrohung. Du weißt, wo Jesus mich führt, kann ich ganz getrost meinen Weg gehen. Er wird's richtig machen. Ich lege mein Schicksal in seine Hand. Fröhlich, unbesorgt, ist nicht leichtsinnig, aber es ist ganz bewusst. Ich habe bei so einem Patienten, wie bei der Frau Schleicher, eben so schlimm, wenn man sich da einschläfern lässt. Sage, jetzt lege ich mein Leben in Gottes Hand. Meine Nerven, allem, er muss mit mir jetzt machen, wie er es will. Wie er es auch macht, er muss es recht machen. War ich hier oder drüben auf, mein Leben liegt in seiner Hand. Ich habe eine Zuversicht, eine Hoffnung. Ich sehe meinen Weg und lasst uns nicht wanken. Warum? Warum wanken wir denn immer wieder? Weil die Not, die Bedrohung meines Lebens, die Angst macht mich natürlich mürb. Dann zittern die Knie und dann erschrecke ich. Das erste war, Glauben ist der Umgang mit dem auferstandenen Jesus. Alles, was man tut in seinem Leben, mit Christus rechnen, in der Freude mit ihm. Wissen, es ist nichts mehr, was mich belastet mit ihm. Das andere ist, voller Zuversicht in die Zukunft gehen. Liebe Freunde, die schon noch älter sind als ich, dass man das weiß auch im hohen Alter. Es geht immer vorwärts. Es geht immer vorwärts und wir dürfen aus dem Vollen schöpfen, weil Christen immer eine große Zukunft vor sich haben. Wir sind nicht die, wo das Leben ausläppert, sondern wir sind die, die fröhlich vorwärts gehen. Lasst uns nicht wanken, lasst euch nicht erschüttern von all dem, was kommt, sondern steht fest. Der alte Bodelschwing hat einmal von einem Freund aus Stettin einen Brief bekommen. Es ist immer so schön, wenn Leute auch originelle Formulierungen finden. In einer schwierigen Sache, die den alten Bodelschwing sehr bekümmert hat, wo er in Sorge war, hat er ihm geschrieben, ich wünsche dir eine schiffstauartige Festigkeit. Das hat mir so einen Eindruck gemacht, wenn man mal so Schiffstaue sieht, so große. Ich wünsche dir eine schiffstauartige Festigkeit, dass du in den Unruhen, in den Erschütterungen ganz fröhlich und fest daran bleiben kannst. Müde gewordene Christen, die ganz fest angebunden sein müssen. Lasst uns nicht wanken, denn woraus kommt dieses Schiffstauartige, dieses ganz Feste? Weil der treu ist, der sie verheißen hat. Ich habe Sie schon öfter darauf hingewiesen, dass das Wort treu bei uns heute besonders unter die Wörter gefallen ist. Wir gebrauchen das Wort gern mit Verbindung treu-doof. Aber dass die Treue eine ganz hohe Tugend ist, eine ganz wunderbare Eigenschaft, die zu unserer Menschenwürde dazugehört, das hat der heilige Gott selber gemacht. Für ihn ist ein der größten Ehrentitel, treu zu sein. Gott ist sich selber treu, er revidiert seine Zusagen nicht. Er ist viel treuer als wir alle, er wird sein Wort einlösen. Und die großen herrlichen Zusagen, die er für die Zukunft gegeben hat, die sind doch wahr. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die desselben vergessen, ich will doch dein nicht vergessen. Die herrlichen Zusagen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott ist treu, was er versprochen hat, das kommt ja oft im Hebräerbrief vor, kann ja gar nicht das revidieren. Und darum ist es so wichtig, zum Glauben gehört das Gewisssein, das völlige Gewisssein. Das hat man in seinem Gefühl natürlich nicht. Ich bin auch so ein Zappel-Philipp von den Nerven her. Und dann darf man das neu lernen im Glauben. Ich darf mich an diese Hoffnung, die Gott mir gibt, anbinden lassen und nicht wanken. Herr, gib mir diese Festigkeit. Herr, gib mir Beständigkeit. Das ist ein Kennzeichen eines Christenlebens, fröhlich auf die Zukunft zuzugehen. Lasst uns festhalten, dieses Bekennen. Wir haben eine Hoffnung, meine Zukunft liegt bei dem Herrn. Wir haben ja am Ewigkeitssonntag auch hinübergeblickt in die neue Welt. Es ist doch ganz groß, dass dies uns so fest zugesagt ist. Ich will es immer wiederholen. Gell, Frau Heimbold, es war uns selber wieder groß in Obereichen, weil man so wieder einfach hört, die Zusagen unseres Herrn. Und da sitzen wir vor so einem Sarg. Das ist ja eigentlich die schlimmste Kapitulation. Ich habe immer gefürchtet, ob das mal Routine wird. Ich habe immer den Eindruck, es packt mich mehr. Gar nicht das Grauen des Todes. Ich kann gerne in den Sarg reinschauen und nochmal einen Toten grüßen in der Erinnerung, was wir zusammen erlebt haben. Das Grauen meines Sterbens, wenn ich einmal so starr da liegen werde und nichts mehr fühle und nichts mehr bin. Und dann sagt der Herr, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann war mir so tot verschlungen in den Sieg. Und noch einmal, welche Zukunft, welche Hoffnung, welche Freude für uns. Und es ist ja ganz groß, wenn Sie das miterleben dürfen, dass das kranke Leute ihnen plötzlich sagen, das Allergrößte, die dann sagen, ich bin ganz geborgen oder ich bin ohne Angst oder ich bin im Frieden oder er segnet sie noch ein Sterbender, so was Herrliches. Man sollte sich's auch vornehmen, dass man für die Todesstunde gewappnet ist. Wir haben doch eine Zukunft, eine Hoffnung, weil uns Gott das zuspricht. Meinen Sie, dass Gott sie anlügen wollte, dass er ihnen was vorgaukeln wollte, hat er doch gar nicht nötig. Sondern lass den Christenstand fröhlich und zuversichtlich sein. In diesen Tagen ist mir wichtig, dass wir vom Diesseitigen uns lösen etwas. In unserer Zeit spielt das Diesseitige so eine große Rolle. Gucken Sie mal im Gesangbuch, wie fast jedes Lied Ewigkeitsverse hat oder am Ende dorthin führt. Und in unserer Zeit ist das Allerhöchste, nochmal irgendein irdisches Glück zu haben. Und da müssen wir in unserem Christenstand wirklich aufpassen, ob wir da noch brauchbar sind, ob wir manchmal auch nicht am irdischen zu sehr hängen. Vielleicht, wenn es darum geht, müssen Sie es mir wieder sagen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Ende wegen eines Linsengerichts oder wegen irgendetwas gar nicht mehr den Blick auf die Ewigkeit haben. Mein Vater hatte alten Kanzlei und dann im neuen Schloss sein Dienstzimmer, hat er viel bis in die späte Nacht gearbeitet und hat er über dem Schreibtisch einen Liedvers gehabt, ich glaube er ist von der Emilie Juliane, der Reichsgräfin von Schwarzberg-Rudelstadt, mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt, gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Will immer bloß doch auf die Ewigkeit blicken und auch, wenn ich noch so treu in meiner Berufsarbeit drin hänge, will doch, man hat das Eindruck gemacht, wie da so ein Mensch einfach in seinem Arbeiten, im Beruf drinsteht und den Ewigkeitsblick haben will. Und immer daran erinnert werden will, ist doch eine kurze Zeit, die wir leben, ist eine kurze Zeitspanne. Die Christenhoffnung ist was Wunderbares. Und ich meine immer wieder, die Lieder sind es, die uns das ganz groß machen. Bei Jesu will ich bleiben, von Philipp Spitter, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Und das in dem Augenblick, sagt er, wo mir graut vom Sterben. Dann, Herr, mach du das so bei mir, dass ich ein Mensch der Zuversicht, der Hoffnung bin. Es war ja der größte Einfluss, den die russischen Christen verbreiten konnten im Kommunismus, dass sie niemand ungetröstet sterben ließen. Wir haben ja Aussiedler unter uns. Es war Schönes gewesen, dass dort diese schlichten russischen Christen in ihrer Nachbarschaft sich der Sterbenden angenommen haben, ihnen die Herrlichkeit der Ewigkeitshoffnung bezeugt haben, in einer Ideologie, die nur noch den Materialismus kennt. Bei uns hat man sehr im Christenstand ausgetrieben, man hat diesen Blödsinn von Ludwig Feuerbach übernommen, man hat gemeint, man würde die Leute vertrösten. Das ist deshalb so dumm, weil sie können gar keinen Menschen vertrösten. Vertrösten Sie mal einen. Was wollen Sie ihm denn erzählen? Da lacht sie doch aus. Was heißt denn vertrösten? Das kann man gar nicht, wenn Sie einen Schmerz haben. Sondern dass Gott uns gewisse Zusagen gibt, und das ist aber sehr kritisch, und das, was er uns sagt, ist so wahr und gewiss, dass es schlimm ist, wie wir an Mitmenschen schuldig werden, weil wir ihnen die große Ewigkeitshoffnung verschwiegen haben. Und dann Lasst uns aufeinander Acht haben. Jetzt kommen die Versammlungen, sind so wichtig. Ich freue mich, dass Sie heute Abend sich aufgemacht haben. Ich denke immer wieder, auch in einem Sonntagsgottesdienst, viel schöner als alles, was wir im Gottesdienst feiern, ist oft die Gemeinschaft. Die jungen Leute kommen vielleicht bloß in Gottesdienst, weil sie nachher ihre Kumpels treffen. Aber es ist natürlich schön, wenn man auch noch was mitnimmt vom Wort Gottes. Das sind sie ja so lieb. Aber ich wollte sagen, Gemeinschaft hat was Großes, aber was Herrliches, auch wenn man das sieht, wenn einer den anderen aufrichtet. Das, was sie einander zusagen, im Grüßen, im Anteilnehmen, im Hören miteinander, dass man das mithört. Schlimm ist, wenn man die Versammlungen verlässt, weil man dann auch aus der Ermutigung ausgeschlossen ist, aus dem Zuspruch, Anreizen zu Liebe und guten Werken, dass wir einander ermahnen. Warum? Weil wir sehen, dass es auf die Zukunft zugeht, der Wiederkunft Jesu. Und jetzt das nächste Wort, das hier steht, das ist eingerahmt durch zwei Ewigkeitsworte. Man kann ja immer wieder, wenn man biblische Worte aus dem Zusammenhang reißt, kann man in große Probleme kommen. Wie schon im Kapitel 6 kommen wir auch hier an ein Wort, wo sehr ernst gesagt wird, dass es auch unvergebene Sünden gibt. Und das ist dann meist für grüblerische Christen, besonders wenn sie seelisch noch angeknackst sind, ganz schlimm, weil sie dann bloß noch herumbohren und sagen, Gott hat mich verdammt. Wenn sie mit solchen Nöten zu tun haben, dann möchte ich Ihnen sagen, oft ist das vielleicht ein medizinisches Problem. Ich hoffe, dass Ihre Sinne noch klar sind, dass Sie fassen können, um was es geht. Es geht nicht um den Fall, der leider bei uns immer wieder passiert, dass wir sündigen. Sondern es geht um ein mutwilliges Sündigen, um ein vorsätzliches. Wissen Sie auch von der Juristensprache, was heißt vorsätzlich? Mit Absicht. Der Schwabe sagt mit Fleiß. Zum Possen, wo man ganz genau das will. Und es geht sogar noch viel mehr um jemand, der das Blut des Bundes für unrein hält, heißt im Vers 29, der das heilige Blut Jesu lästert. Das ist für mich kein Punkt, wo wir diskutieren. Ich möchte bis heute, ist mir es nicht möglich, die Lästerworte, die heute auch im Raum unserer evangelischen Kirche über das Blut Jesu gesprochen werden, zu zitieren. Weil ich das so verschmutzig finde, dass man es überhaupt zitiert. Da tut man schon viel zu viel Ehre an. Denn hier steht ganz arg, wer das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde, und wer den Geist der Gnade schmäht, was schmäht denn der, der da sündigt? Der schmäht die Liebe Jesu und seine Vergebung. Der sagt, was brauche ich doch nicht, ich bin doch selber gut, und der lässt das. Leider ist das gang und gäbe geworden heute, und Sie können genug davon mitkriegen. Und da steht da, dass es ganz furchtbar ist, wenn man an solchen Dingen teilhat. Und da steht dran, dass es da keine Vergebung mehr gäbe. Es geht also um einen ganz mutwilligen Akt, und da wollen wir auch nicht um der Diskussion willen weiter mitmachen, sondern da ist eine Grenze da. Leute, die die Erkenntnis der Wahrheit einmal empfangen haben, denen alles klar war, ja, das ist makaber, sagt man, wenn man einfach das, was man empfangen hat, lästert. Und das ist am allermeisten an dieser Stelle bei dem Opfer für die Sünden. Denn davon leben wir. Keiner von uns kann sich vor Gott selber gerecht machen, wenn diese heilige Sache des Opfers Jesu in den Dreck getreten wird. Mehr will ich nicht sagen, weil es uns nicht um irgendwelche Angriffe jetzt geht, sondern es geht um Klarheit, was mit diesem Wort gemeint ist. Und da steht das unheimlich schwere Wort, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Der Gott der Barmherzigkeit ist zur gleichen Zeit auch ein heilig richtender Gott, wo man seine Liebe und seine Gnade mit Füßen tritt. Der Vater des verlorenen Sohnes, der sich so weit herunterneigt, ich habe in meinem Amtszimmer immer so ein schönes Rembrandt-Bild, wo er sich ja selber gemalt hat, immer an den verlorenen Söhnen. Dieser Gott ist gleichzeitig ein Gott, der sich nicht spotten lässt und am wenigsten von denen spotten lässt, die die Kraft seiner Erlösung erfahren haben und dann ihn lästern, im Übermut. Und das ist einfach genug, dass man es einmal gewusst hat und dass man es nie mehr vergisst und dass man dann einfach weiß, dass Gott auch sagt, mein ist die Rache. Wir können das nicht richten. Ich sage Ihnen immer wieder, bleiben Sie nicht im Rat der Spötter sitzen, Da gibt's auch eine Tür, durch die man hinausgehen kann, da braucht man gar nichts dazu sagen, aber da ist unser Platz nicht. Wir können über viel diskutieren, ob die Politik in Bonn gut oder schlecht ist, kann man stundenlang diskutieren, aber über die Stelle kann ich nicht diskutieren, weil das mein Leben ist. Da kann ich nicht drüber diskutieren. Davon hänge ich ab. Und deshalb geht's noch einmal zurück an die Erinnerung. Ihr wisst doch noch, wie das einst war, als ihr zum Glauben gekommen seid. Eins der schönsten Märtyrerbeispiele für unser Jahrhundert bleibt ja immer noch die Marion von Claude, wir haben es in unserem Liederbuch da beschrieben, den Kummer sich vom Herzen singen, wie die baltische Landwehr 1919 den Sturm auf Riga einleitete und den Gefängnisvorhof stürmte, da lagen 32 erschlagen da, von den Bolschewisten gefoltert und ermordet. Darunter war auch Marion von Claude. Überlebende haben dann gesagt, es war ihr, der 22-Jährigen, letztes Wort, jetzt nur nicht schwach werden. Nicht immer wieder, dass da für einen Aufruf, dann werde auch ich in meinem Leben nicht mich reinreiten lassen von solchen blöden Versuchungen. Ich werde doch dem Herrn treu bleiben. Der Teufel kommt ja bei uns viel raffinierter als mit dem Maschinengewehr. Und diese Marion von Claude war ja da nur in die Haft gekommen, weil sie ihre Großmutter nicht allein lassen wollte, die pflegebedürftig war. Und das hat sie um Jesu Willen getan. Und sie hat abends dieses Lied gesungen, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Jeden Abend, als es dunkel wurde, dass alle Gefangenen es hören konnten. Und das wurde das Lied der baltischen Märtyrer. Das wollen wir nachher auch wieder singen. Eine Ermutigung für uns, jetzt du deinen Christenstand mal fertig machen, festmachen. In einer Zeit, in der so viel faule Kompromisse gemacht werden. Es ist ein Trostwort, es ist ein Mahnwort. Für uns wieder. Und dass wir unseren Weg fröhlich gehen. Werft euer Vertrauen nicht weg. Auch das mit dem Glauben und mit dem Vertrauen ist ja bei uns so heruntergeritten. Und zwar liegt das immer an einer ganz blöden Geschichte, dass die Worte bei uns eine Veränderung erlebt haben. Im biblischen Begriff von Glauben war das nie gemeint, wie ich sage, ich glaube, heute Nacht wird's kalt. Das ist einfach blöd, dass das mit dem Wort Glauben dabei ist. Oder dass man sagt, ha, Glauben kann man an alles. Auch an eine Placebo-Pille, die bloß aus nichts besteht. Und wenn man den Glauben dran hat, wird's besser. Das ist ein Unsinn. Sicher, ich kann den Menschen täuschen oder durch Täuschung kann man manches tun. Aber Sie können einem sterbenden, todkranken Menschen, der kann glauben, was er will, er wird aber nicht gesund. Sie können uns nicht manipulieren, sonst wäre es ja ganz einfach. Dann hätten Sie ja immer Geld. Sie müssen bloß glauben, dass Ihr Konto voll Geld wäre oder dass Ihr Auto plötzlich ein Mercedes wäre oder was. Das wäre alles ganz wunderbar. Man muss ja bloß dran glauben. Das geht eben nicht. Es muss eine Realität dahinter sein. Und das, was im biblischen Begriff drin ist, auch in dem, wo irgendwo im Neuen Testament das Wort Glauben kommt, meint Vertrauen und Gehorchen. Immer ist das Gehorchen dabei. Es gibt das Wort Glauben im Neuen Testament nicht ohne den ganz strengen Begriff des Gehorchens. Und er glaubte dem Herrn. Das heißt, jetzt hat er es konkret verwirklicht. Jetzt hat er was getan, jetzt hat er sein Leben umgedreht, es war immer ein Schritt, es war nie was bloß Gedankliches. Und werft euer Vertrauen jetzt nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Nochmal der Aufruf, bevor er dann in das Kapitel 11 kommt und die Zeugen des Glaubens uns noch einmal vorstellt, jetzt müsst doch ihr in eurem Christenstand das wieder ergreifen. Es hat eine ganz große Belohnung. Was ist die Belohnung? Das ist das, was in der Ewigkeit der Herr für mich hat. In dieser Welt kann ich das Opfer des Glaubens auch nicht verrechnen. Jesus sprach davon, dass man hundertfältig das wiederbekomme, was man für ihn opfere. Es ist noch viel, viel größer, was der Herr uns geben wird. Es steht in gar keinem Verhältnis. Er lässt sich nicht schenken, sondern wir wollen ihm treu sein und uns einsetzen, und es ist das Allerreichmachendste, was man je erleben kann. Das ist immer wieder erstaunlich, dass alle, die das gemacht haben, nie das getan haben aus Berechnung, sondern immer sagen, es war für mich das Beglückendste und das Schönste. Wir haben eine, heißt im Vers 24, eine bessere und eine bleibende Habe. Und wir, und noch immer wieder wird der Blick auf den wiederkommenden Christus gelenkt. Wir warten noch eine kleine Weile, so wird er kommen, der da kommen soll, und er wird nicht lange ausbleiben. Und dann kommt im Vers 38 was ganz Wunderschönes, dass dieses Wort aus Habakuk 2, übrigens ein ganz wunderbarer Prophet, der Habakuk, mal noch mal lesen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Schon im Alten Bund. Und das war ja die Stelle, die dem Martin Luther die Freude gebracht hat. Da ist er durchgebrochen. An dieser Stelle, in seinem Turmerlebnis in Wittenberg, die dabei waren, erinnern sich noch an den Turm, da hat er studiert und gelesen und dann hauptsächlich in der Bibel drin. Er hat immer diese Gerechtigkeit Gottes als etwas gesehen, das er nie erreichen kann. Und dann ist er an dieses Wort gekommen, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Ja, der gerecht ist, natürlich, der keine Fehler hat, der Fehlerlose wird aus Glauben leben. Bis er begriffen hat, nein, Gott macht mich durch seine Versöhnungstat zu einem Gerechten. Und ich darf meines Glaubens fröhlich leben. Ich darf, muss nicht mehr aus dem Zwang kommen, sondern aus der Gewissheit, er hat mich angenommen und ich werde meines Glaubens leben. Und dann hat er den Römerbrief entdeckt und sagt, jetzt verstehe ich es, was da steht. Dass das Zentrum des Evangeliums ist, dass Gott mich mit sich versöhnt hat und dass ich rein bin. Und jetzt darf ich ihm dienen. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und ihre Seele erretten. Und das Interessante ist ja, dass gerade Leute mit diesem Glauben es waren, die in unserer Welt so viel wirken konnten, so viel Großes geschaffen haben, die Werke gemacht haben. Es waren oft ganz schwache Leute. Sie haben mit Gott gerechnet, wie sagt er noch ein bisschen, wie mit Zahlen. Ganz realistisch. Der Georg Müller, dessen Biografie ja immer wieder lesenswert ist, mehrere tausend Kinder versorgt, ohne dass er wusste, woher seine Finanzierung kommt. Immer abhängig, bloß gelebt von Gott her. Wenn wir nach Antalya kommen, da gedenkt man immer an den Johannes Markus. Barnabas, der Onkel vom Johannes Markus, es war ja eine Familie, die Maria hat ja die urchristliche Gemeinde in Jerusalem beherbergt. Und Paulus und Barnabas und Johannes Markus von Antalya und Perge sind sie den Taurus hinauf. Und der Ludwig Schneller, der ja das alles bereist hat, der schreibt so schön, warum hat er Johannes Markus Angst bekommen? Der ist ja plötzlich abgehauen. Er hat gesagt, ich gehe nicht mehr mit. Weil im Gasthaus von Perge haben die Schauergeschichten erzählt, die Bildzeitungsnachrichten, was da alles passiert ist, die Gangsterbanden, die da oben in den Passhöhen die Wanderer überfallen haben und wie viel da blutig geschlagen wurden. Und da hat der junge Mann den Mut verloren. Und ich sehe, ich wäre immer noch mal gern diesen Pass hochgelaufen, da bleibt aber nie die Zeit, das sind Riesenentfernungen. Aber wenn wir da unten stehen, werden wir uns an diese Stelle noch mal erinnern, was das war. Es kommt ja oft dann bei den Paulusbriefen die Not mit dem Johannes Markus, das war der Schreiber später vom Markus-Evangelium. Es ist schon eine Sache, seinen Glauben auch in schweren Stunden zu bewähren und nicht zu kneifen. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Der Paulus hat später gesagt, ich nehme den Johannes Markus nie mehr mit. Einmal und nie wieder. Der Barnabas hat gesagt, mein junger Mann muss mir auch nochmal eine Chance geben, hat ihn dann nochmal mitgenommen. Und er schon wieder hineingewachsen wurde, brauchbar für uns. Das ist was Herrliches. Aber dass man weiß, es geht im Glauben auch bei ihnen um sehr viele Probleme, durch die man durch muss. Wir stehen nicht vor den Erschießungskommandos der Bolschewisten, aber es ist die Frage, ob sie schon anfangen weichen, wenn es um ihre stille Zeit geht oder um die Zeit fürs Beten, ob sie weichen im Gehorsam gegen Gottes gute Ordnungen, ob sie weichen. Oder sind sie einer von denen, die nicht weichen? Ich will dabei bleiben, um meiner Berufung willen. Ich habe doch das Ziel vor Augen und da will ich dabei bleiben. Auch in den Anfechtungen, auch im Leiden, Das Allerschwerste in den Schmerzen, zurückweichen ganz besonders schlimm. Und wenn die Verbindung zu Jesus gekappt wird und wenn man plötzlich dann im Murren stehen bleibt und im Schimpfen, dann ist es schlimm, wenn man das alles verspielt hat. Aber ich denke, es ist genug deutlich geworden, wie es darum geht, einen müde gewordenen Christenstand wieder zu neuem Leben zu aktivieren.